als Orthopäde ein bisschen ein Alien in der Schmerzgesellschaft, aber ich darf sagen, ich fühle mich, seit ich dabei bin, sehr wohl. Orthopädische Schmerzbilder, Behandlung von Leitlinien. Ich möchte Ihnen ganz vorweg einmal die Frage stellen, kennen Sie den Algorithmus für die Behandlung des einfachen Kreuzschmerzes? Wer kennt den und wer handelt danach? Genau. Den gibt es ungefähr seit 25 Jahren. Ich will Sie nicht langweilen, wir sind schon ein bisschen vorgeschritten in der Zeit. Es ist jetzt so, dass 1,7 Millionen Österreicher und Österreicherinnen sind betroffen von chronischen Schmerzen. Rückenschmerzen mit deutlicher Beeinträchtigung im psychischen, emotionalen, sozialen Bereich sind zwei der fünf häufigsten Ursachen für Invalidität in Europa und auch eben in Österreich. Dieses Eisbergmodell werden viele auch kennen. 5% der chronischen Rückenschmerzen verursachen ungefähr 85-90% der Kosten. Es gibt eine aufsteigende Tendenz. Ja, viele mit Rückenschmerzen gehen gar nicht zum Arzt, manche schon. Rückenschmerzen bei 30% dauern bis zu 6 Wochen und 10% länger als 6 Wochen. 6 Wochen ist so diese imaginäre Grenze, wo man sagt, hier muss man aufpassen, dass man nicht in eine Chronifizierung kommt. Welche Statistiken liegen vor und was sind Fakten? 80-85% der Bevölkerung entwickeln im Laufe ihres Lebens irgendwann einmal Rückenschmerzen. Das ist nicht so schlimm. 43% der Patienten gehören der Gruppe der über 50-Jährigen an. Und hier kommen wir dann schon in ein Dilemma, wie die Vorredner gesagt haben, je älter ein Patient, umso komplexer die Notwendigkeit der Abklärung hinsichtlich der Nebenwirkungsrate von den zur Verfügung stehenden Medikamenten. Und auch umso mehr muss man natürlich bei der medikamentösen Schmerztherapie darauf achten, hinsichtlich der Polypharmazie. Es hat dann noch bis vor kurzem geheißen, dass 85% der Rückenschmerzen als sogenannte chronisch unspezifische Rückenschmerzen gegolten haben. Das ist heute nicht mehr haltbar. Wir sind heute bei deutlich unter 30%. Warum ist das so? Es hat damit zu tun, dass wir heute Möglichkeiten zur Verfügung haben, die eine differenzierte Diagnose ermöglichen. Nicht zu 100%, aber bei deutlich mehr als 85%. Wir wissen auch, dass es sogenannte kurzfristige und langfristige Effekte in Bezug auf Rückenschmerzen gibt. Die haben wir hier einmal so ein bisschen vor Augen gehalten. Wesentlich ist, länger anhaltende Effekte in Bezug auf chronische Rückenschmerzen ist eine Kombination aus multimodaler Rehabilitation, einer Schmerztherapie, medikamentös und interventionell unter Einbezug psychosozialer Problematik mit mehr als 100 Behandlungsstunden. Und das Wesentliche ist, als Ziel, wenn wir sagen, Schmerz ist eine Komponente der Behandlung von chronischen Schmerzpatienten, stimme ich dem zu, es ist aber nur eine Komponente, sondern letztendlich das Ziel ist die Aktivierung dieses Patienten, Wiedereingliederung in den Berufsprozess und in sein privates Umfeld. Was wir noch wissen, ist ein multimodales Behandlungsprogramm nach dem Konzept zum Beispiel einer Functional Restoration ist einem unimodalen Programm absolut überlegen. Die Frage ist nur, wann müssen wir es einleiten? Wann können wir es einleiten? Ja, diese Umfänge, mehr als 100 Stunden, ist zum Beispiel in Österreich in der derzeitigen Struktur gar nicht möglich. Ja, Sie kommen, wenn Sie im Bereich der Rehabilitation arbeiten, kommen Sie ungefähr, wenn Sie viel hineinlegen, auf 40, maximal 45 Behandlungsstunden im Rahmen der orthopädischen Rehabilitation. Sind also ungefähr bei der Hälfte dessen, was wissenschaftlich nachgewiesen ist, was einen langhaltenden Effekt hat. Positive Kosten-Nutzen-Relation trotz extrem hohem Kostenaufwand bei der Behandlung von chronischen Schmerzpatienten aus dem orthopädischen Bereich. Trotzdem zahlt es sich aus. Das Kernproblem ist, je länger wir versäumen, einen Schmerz adäquat diagnostisch abzuklären und entsprechend zu therapieren, umso mehr steigt die Zahl der Begleiterkrankungen. Denn die diese Zahl steigt eben mit dem Grad der Chronifizierung. Und dafür, um eben das jetzt in den Griff zu kriegen, brauchen wir vorwiegend einmal ein multidisziplinäres Diagnoseforum, über das wir jetzt all diese Möglichkeiten, die Einfluss nehmen können in diese Chronifizierung, abklären und auch entsprechend behandeln mit einem entsprechenden Therapieprogramm. Das verläuft ungefähr so. Somatisch-funktionelle Defizite, in der Regel, muss nicht immer das Erste sein, aber ist in der Regel so das Erste. Dann kommt eine Einschränkung der Leistungsfähigkeit, berufliche Probleme, private Probleme kommen dazu. Und dadurch entwickeln sich dann relativ schnell psycho-emotional-soziale Beeinträchtigungen. Und alles zusammen nennen wir dann das chronische Schmerzsyndrom. Wenn wir jetzt sagen, was brauchen wir dafür, dann brauchen wir eine multimodale Schmerztherapie. Diese multimodale Schmerztherapie bedeutet eine gleichzeitige, inhaltlich eng abgestimmte, interdisziplinäre Behandlungsform. Eingebunden sind somatische, medikamentöse, körperliche, psychologisch übende und auch teilweise psychotherapeutische Verfahren. Das muss alles ablaufen nach einem vorgegebenen Behandlungsplan mit identischem unter Therapeuten abgesprochenem Therapieziel. Das heißt, dieses Therapieteam, das diesen Patienten jetzt aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen behandelt, muss eng kommunizieren. Das gebe ich immer gerne noch dabei, weil es tauchen immer so komische Begriffe auf. Was ist eigentlich Multimodalität? Heißt eigentlich angehen auf vielfältige Art und Weise. Multiprofessionalität, eh klar, koordinierte Zusammenarbeit unterschiedlichster Professionen, Gesundheitsprofessionen. Interdisziplinarität, die Nutzung von Ansätzen, Denkweisen oder zumindest Methoden verschiedener Fachrichtungen. Was wir nicht tun, ist in der Regel eine Multidisziplinarität. Wesentlich ist jetzt, dass wenn wir Erfolg haben wollen in der Behandlung eines chronischen Schmerzsyndroms aus dem orthopädischen Bereich, dann müssen wir differenzieren. Was ist es eigentlich, was wir da vor uns haben? Ist es etwas primär chronisches, primär chronisch stabil, degenerativ, instabil, konservativ, postoperativ, postakut, operativ, chirurgisch, konservativ? Diese Dinge müssen wir uns einmal im Vorfeld vergegenwärtigen. Wenn wir das dann machen, dann müssen wir uns überlegen, welche Therapieziele jetzt neben dieser Schmerzreduktion finden eigentlich Eingang oder könnten auf uns oder auf diesen Patienten zutreffen. Das ist einmal Strukturentlastung. Ja, das ist das Erste, was wir tun, akuter Schmerz einmal rausnehmen aus der Belastung, Stufenlagerung und so weiter. Dann wesentlich, klinische Untersuchung wurde schon angesprochen, ist der Patient, wenn wir jetzt die Wirbelsäule vor Augen haben, in der Lage, überhaupt das physiologische Gleichgewicht, also eine physiologische Mittelstellung der Gelenke in der Wirbelsäule zu erreichen. Braucht er einen Raumgewinn? Haben wir einen engen Spinalkanal, ein enges Foramen? Haben wir eine? Das kann entstehen natürlich durch eine Facette, das kann entstehen durch eine Kapselschwellung, das kann entstehen durch eine Bandscheibe, kann entstehen durch ein Ligamentum flavum. Woher kommt es? Ist er in der Lage, überhaupt muskulär zu stabilisieren? Sehr viele der Patienten, die uns begegnen, haben nicht das Problem aufgrund einer Degeneration, sondern aufgrund einer Instabilität oder Hypermobilität. Wie sieht das überhaupt aus? Kann der Patient, wenn ich ihm jetzt sage, er muss diese Region stabilisieren, kann er koordinativ diese Region muskulär überhaupt ansteuern? Und wie sieht es eigentlich aus mit OP-Indikationen? Wie werden in diesen Bereichen OP-Indikationen gestellt? Alles zusammen, wenn wir jetzt sagen, was wäre eigentlich unser Ziel neben der Schmerzreduktion, dann ist es eigentlich immer die Aktivierung. Wir wollen den Patienten in eine Aktivierung bringen. Das ist das wirkliche Ziel, weil letztendlich nur dann, wenn der Patient aktiviert werden kann, wird er auch wieder teilhaben, wird er zurückgehen in sein privates und berufliches Umfeld. Dies wäre jetzt der Algorithmus des einfachen Rückenschmerzes, den Sie alle kennen. Und die Frage ist, was fehlt eigentlich an diesem Algorithmus? Warum wird er eigentlich so ungern genommen? Wir haben nicht zur Hand ein sekundäres Präventivprogramm, wo wir die Patienten, wenn sie kommen, schmerzbehandelt werden, erfolgreich dann einleiten können, dass es eine geregelte sekundäre Prävention gibt, um die Defizite aufzuarbeiten. Wir haben dafür auch kein Screening-Programm. Wir sind gerade dabei, ein solches zu entwickeln. 300 Patienten haben wir jetzt durchgezogen durch dieses Präventivprogramm. Und was fehlt, ist ein klarer diagnostischer Algorithmus. Also wir geben uns mit den Begriffen einfacher Kreuzschmerz oder einfacher Rückenschmerz viel zu früh zufrieden und wir denken nicht darüber nach, wo liegen eigentlich die Ursache, weil wenn wir den Patienten aktivieren wollen, dann müssen wir schauen, wo ist das Problem und wo sind dann die richtigen Aktivierungsansätze. Wir haben dann die Möglichkeit, ganz groß jetzt im Entstehen, diese interventionelle Therapie, die viel zu früh in der Regel auch im Akutstadium angewendet werden. Ist spektakulär, aber bringt letztendlich für unser Ziel der nachhaltigen Aktivierung meistens wenig, wenn sie nicht sogar kontraproduktiv ist. Wir brauchen einen differenzierten therapeutischen Algorithmus. Häufig ist es so, dass der niedergelassene Patient, der als erstes angelaufen wird, gar nicht die Möglichkeiten hat, vernünftige Bildgebungen in einem gewissen Zeitraum durchzuführen. Das ist ein großes Problem. In Wien wahrscheinlich weniger als in den Bundesländern, in der Steiermark ist das ein echtes Problem. Und was uns fehlt, ist ein Algorithmus, der viel genauer Indikationen zulässt, was kann ich noch konservativ machen und wann muss ich operieren. Nach neuesten Ergebnissen ist es so, dass ungefähr 70% der relativ gestellten operativen Interventionen in der Wirbelsäule eigentlich gar nicht stattfinden müssten. Also hier haben wir ein großes Arbeitsfeld. Was auch noch fehlt, ist ein tertiäres Präventivprogramm und ein entsprechendes gesundheitliches gesamtes Strukturkonzept, indem wir jetzt sagen 100 Therapiestunden, sekundäre Prävention, Zugriff auf diagnostische Möglichkeiten, tertiäre Prävention. Dieses Strukturkonzept gibt es nicht in Österreich. Als Anmerkung vielleicht, 1996 wurde der Entwurf eines Präventionsgesetzes auf den Weg gebracht. Das ist bis heute nicht verabschiedet. 1996. Was erwartet eigentlich der Patient? Und der Patient erwartet als erstes einmal eine klare Diagnose. Das können wir ihm aber nicht bieten mit dem Begriff einfacher oder unspezifischer Kreuzschmerz. Auch schon angeklungen ist, was sollte eigentlich passieren mit dem Patienten? Der Patient erwartet Informationen und Handlungsanweisungen und er erwartet, dass er in diesen diagnostischen und therapeutischen Prozess eingebunden ist. Nachteil: Wir brauchen mehr Zeit, es ist mehr Aufwand. Vorteil: Bessere Compliance. Und wenn wir jetzt langfristig denken, dass wir den Patienten aktivieren wollen, dann brauchen wir seine Compliance. Direkt vertibagreninduzierte chronische Schmerzsyndrome können, das ist nur ein Ausschnitt, können aus einer Vielzahl von Problemen entstehen, die unter anderem so aussehen können. Alles läuft letztendlich unter dem Begriff Rückenschmerz. Dazu gibt es, jetzt habe ich hier einen MR-Bild mit einem Diskusprolaps, eine Vielzahl von chirurgischen Möglichkeiten, die aber auch nicht eine konservative Therapie ausschließen oder eine ausschließlich rehabilitative Therapie ausschließen. Also hier haben wir eine Konstruktion von unterschiedlichsten Einflüssen hinsichtlich der Diagnose und eine riesige Palette von chirurgischen oder auch nicht chirurgischen Möglichkeiten. Die Übersicht zu behalten, ist auch für einen Orthopäden nicht immer einfach. Jetzt haben wir uns im Rahmen der Schmerzgesellschaft und auch im Rahmen der orthopädischen Gesellschaft einmal überlegt, wie könnten wir eigentlich einen vernünftigen Algorithmus, also eine Leitlinie für die Behandlung des chronischen Schmerzes entwerfen? Wie könnte der aussehen? Und alle sind wir uns einig, so wie Sie es heute Vormittag auch schon gehört haben, wir brauchen eigentlich etwas, wo wir eine klare Diagnose zur Hand bekommen, weil mit einer klaren Diagnose ist meistens ja auch die Therapie gezielter und auch leichter. Je früher diese Diagnose passiert, Umso eher verhindern wir, dass die Patienten in einen Chronifizierungsgrad, der schwerer zu behandeln ist, abgleitet. Hier sind so diese berühmten 6 Wochen, wären da wichtig. Wenn allerdings jetzt ein chronifizierter Patient da ist, dann brauchen wir eben diesen diagnosegeleiteten Algorithmus. Und ich habe das jetzt einmal so einen Ausschnitt rausgenommen. Wir brauchen die Beurteilung des bisher gelaufenen diagnostischen Spektrums. Und da tun sich manchmal durchaus Fragen auf, warum bestimmte Nonar-Geschichten nicht gemacht sind. Das wurde schon angesprochen. Vor einer Schmerztherapie zieht sich der Patient aus und ich schaue nach, was wirklich ist. Das ist eigentlich primäres ärztliches Handeln, findet aber ganz, ganz häufig nicht statt. Anwesende ausgenommen, sehr klar. Die multimodale Diagnostik, es gibt viele Dinge, auch im Rahmen jetzt der Orthopädie, die ich als Orthopäde gar nicht mehr allein beurteilen möchte und könnte. Also ich brauche Radiologen dazu, Neurochirurgen dazu häufig. Und hier brauche ich also ein ganzes Assessment von eben einzelnen Fachrichtungen, damit wir interdisziplinär letztendlich für den Patienten die richtige Entscheidung treffen. Wie gesagt, dies ist eine Leitlinie für einen wirklich chronifizierten Patienten. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben bestimmte Ziele im Bereich dieser Krankheitsstrukturen, dann finden wir diese Ziele wieder letztendlich in den Zielen, die die orthopädische Rehabilitation definiert, international, nach der internationalen Klassifizierung der Funktionen. Die sagt, wir brauchen eine bestmögliche Wiederherstellung der Gesundheit im Sinne des biopsychosozialen Krankheitsmodells, also nicht eine Institutio ad integrum, sondern ad optimum. Dazu gehört natürlich auch, Garantieren einer Schmerzfreiheit bei diesem Patientenkollektiv ist überhaupt nicht möglich, nur ganz selten. Aber wir können trotzdem etwas tun. Wir können medikamentös Einfluss nehmen, dass wir die Schmerzen reduzieren. Wir können Aktivierungsprogramme einführen, dass der Patient besser zurechtkommt. Also wir brauchen weiterführende Therapiekonzepte. Der Patient muss in die Lage versetzt werden, Information, Instruktion, diese Erkrankung zu verstehen und sich danach auch dann zu verhalten. Ja, er braucht also diese Coping-Strategien. Wir brauchen sekundäre und tertiäre präventive Maßnahmen, um jetzt eine Nachhaltigkeit gewährleisten zu können. Zentrum, Ziel dieser Ziele, das Überziel der Ziele, ist die Aktivierung. Aktivierung, Teilhabe und letztendlich diese Störgrößen, die von überall auftauchen, fassbar zu machen und mit ihnen dann umgehen zu können. Das ist eigentlich das Ziel, das wir mit den Schmerzpatienten haben. Zielsetzung Aktivierung und im Rahmen dieses Zieles dann letztendlich diese multimodale Schmerztherapie. Ist es jetzt möglich, dass der Patient notwendigerweise stationär aufgenommen werden muss? Ja. Es ist ganz schwierig im ambulanten Setting, speziell jetzt im akuten und noch spezieller im chronischen Fall, alle Professionen zeitgerecht dem Patienten zur Verfügung zu stellen. Stellen Sie sich nur vor, Sie möchten einen schnellen Termin bei einem Psychologen oder Sie möchten einen schnellen Termin in einer Physiotherapie oder Sie möchten einen schnellen Termin in einem Präventionsprogramm, das ja heute nur über Projekte läuft. Hier werden Sie ganz schnell an die prinzipiellen Grenzen stoßen, sodass eigentlich dieser Behandlungsalgorithmus gar nicht durchführbar sein wird. Wie haben wir versucht, das zu lösen? Wir haben eigentlich so ein diagnostisch-strategisches Behandlungssetting uns entwickelt. Wir sind einmal hier im Bereich der Schmerztherapie in einem rehabilitativen Setting. Dem vorgeschaltet ist jetzt eine Plattform, die besteht aus den Universitätskliniken, den Beteiligten, Neurochirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Anästhesie, Radiologie, mit uns als konservativen Partner und Konsiliarärzte, wann wir sie dann brauchen, zugezogen. Der Regelkreis der Rehabilitation umfasst jetzt im Grunde genommen alle diese Professionen, die ich letztendlich brauche. Die habe ich also im Rahmen dieser Rehabilitation grundsätzlich einmal zur Verfügung. Wenn jetzt ein chronischer Schmerzpatient kommt, dann schauen wir hinsichtlich einer diagnostischen Abklärung und unter anderem in diesen diagnostischen Abklärungen findet sich hier die sogenannte interventionelle Diagnostik. Das ist aber nur ein Punkt. Die interventionelle Diagnostik kommt dann zum Tragen, wenn ich schon sehr stark die Schmerzursache an der Wirbelsäule habe einengen können klinisch. Wenn jetzt dann sich da herausstellt, dass hier doch eine Operation notwendig wird, geht jetzt der Patient oder dieser Kasus zurück an die Wirbelsäulenkonferenz mit Beteiligung der Kliniken und oder er wird eingeschleust in diesen rehabilitativen Schmerzkreislauf. In der interventionellen Therapie ist es jetzt so, sind wir auch angehalten, einen Algorithmus zu entwerfen, und das haben wir dann auch gemacht, um eben diese zielgerichtete Anwendung der Interventionen zu definieren. Wann mache ich eigentlich in der interventionellen das, was richtig ist? Und ein großer Bereich ist eben die Erleichterung zur Entscheidung für chirurgische Eingriffe oder eben nicht für gegen chirurgische Eingriffe. Die diagnostische Infiltration findet dann hier in dieser Ebene statt. Ja, und auch hier wird dann wieder neuerlich abgeklärt, welche Art von Schmerzentstehung haben wir vor uns. Es wird die Schmerztherapie evaluiert und eine therapeutische Aktivierung vorgenommen, beziehungsweise das Reha-Potenzial definiert und oder eben dann die Übergabe in den chirurgischen Sektor vorgenommen. Das wäre so ein Algorithmus der interventionellen, ich will mich jetzt nicht da ausbreiten, da hier haben wir noch die Möglichkeit, das weiter zu differenzieren. Also wer sich mit der interventionellen Schmerztherapie auseinandersetzt, der wird hier diesen Algorithmus finden und hoffentlich dann auch gebrauchen. Kurz zum Schluss noch eine kleine Gruppe von Gerbershagen 2 und 3 Patienten, die wir 2015 über diesen Zyklus praktisch abgearbeitet haben, 167 chronische Schmerzpatienten, differenziert nach dem Mainzer Schmerzfragebogen MPSS 2 und 3, mittlerer bzw. hoher Chronifizierungsgrad. Das Kollektiv wurde unterteilt, arbeitsfähiges Alter bzw. Pensionsalter. Die Scorings wurden bei Aufnahmeentlassung, also 3 Wochen dazwischen, die numerische Analogskala ECO 5D, Beweglichkeit, Mobilität, für sich selbst sorgen, allgemeine Tätigkeiten, Roland Morris und Eigen- und Fremdbewertung des Therapieziels. Genau das, was eigentlich heute schon Thema war. Kollektiv hat so ausgesehen, männlich, weiblich, so wie hier beschrieben, Stadium 2 40%, Stadium 3 60%, arbeitsfähiges Alter 70%, Pensionsalter 30%. Wie gesagt, in dieser Form liegt das Kollektiv vor. Wir haben jetzt in der körperlichen Beeinträchtigung, wie jetzt der Patient das wahrnimmt, die MPS-2-Reduktion um 3 Punkte im Median und bei den MPSS-3-Reduktion um 1 Punkt im Median. Das heißt, dass wir mit 50 Stunden beim MPSS3 bei Weitem nicht die Effekte erzielen können, die wir im Grund in dem MPSS2 finden. Interessant ist, dass letztendlich in der arbeitenden Gruppe und in der nicht mehr arbeitenden Gruppe die Ergebnisse sich nicht unterschieden haben. Die Ziele, die sich jetzt ergeben aus diesem Ganzen heraus, die Erarbeitung eines diagnostischen und differentialdiagnostischen Algorithmus. Hier, glaube ich, sind wir relativ knapp dran an der Endfassung. Wir brauchen eine rechtzeitige Multimodalität, das heißt, wir brauchen eine Strukturveränderung, so dass wir diese Patienten wirklich in ein multimodales System einführen können, ambulant und stationär, mit eben Interdisziplinarität und Multiprofessionalität. Wir brauchen Strukturentwicklungen zur flächendeckenden Durchführung der Behandlung nach den jeweiligen Algorithmen. Das wird die größte Aufgabe sein. Wir brauchen Ausbildung, Schulung, Verfügbarkeit der konservativen Rahmen und Möglichkeiten, weil letztendlich ein Grund, warum so viel operiert wird, ist nicht das, dass die Leute so viel operieren und sonst nichts zu tun haben, sondern weil es nicht möglich ist, ein konservatives Setting vorzuschalten, das wirkungsvoll ist in der derzeitigen Struktur. Wir brauchen eine klare Differenzierung der diagnostischen und therapeutischen Ansätze. Wir brauchen eine interventionelle Probebehandlung zur Evaluierung der Notwendigkeit eines chirurgischen Eingriffes, vor allen Dingen bei allen relativen OP-Indikationen und die Zielsetzung Aktivierung vor Schmerzfreiheit. Schmerzreduktion ja, aber Aktivierung als oberstes Ziel. Vielen Dank.